America's favorite place to watch football is Stadium Swim. Located at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of our six pools on three different levels for a perfect view of our massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg, wie wir so schön zu sagen pflegen. An meiner Seite, wie immer, mein geschätzter Kollege Lars.
Moin, Saum,
Lars.
Ich grüße dich, moin.
Ja, was wir heute auf der Platte für euch haben, fragt ihr euch. Zum einen natürlich das Spiel des VfB gegen Dortmund in Assel, was ja leider, muss man ja sagen, nicht so erfolgreich verlaufen ist. Dann sprechen wir nochmal ganz kurz über die jetzt veränderte Ausgangslage für den VfB Oldenburg durch die eben zwei Niederlagen jetzt gegen Ottensen und gegen Drochtersen Assel. So.
Ja,
zwei Wochen raus, man merkt es wieder.
Ich wollte gerade sagen, du musst auch nicht erst wieder warm spielen.
Und tatsächlich, warum vielleicht die ja doch jetzt eher ernüchternde Ausgangslage vielleicht ja dann doch auch was Positives hat. Dazu kommen wir dann später nochmal. Und wir haben dann nochmal ganz am Ende des Podcasts nochmal ein etwas ja heißeres Thema für euch, wie vielleicht viele von euch mitbekommen haben. Wurde ja ausführlich von Kollegen unserer Zeitung recherchiert zum Thema Hooligans, was für viel Aufsehen gesorgt hat. Und da werden wir euch natürlich auch nochmal ein bisschen mitnehmen, worum es da überhaupt geht. Aber fangen wir an mit dem Spiel VfB gegen Drochtersen. Ja, man muss sagen, auf dem Papier 1-3, ob es am Ende ein 1-3 war, da lässt sich, glaube ich, gerne drüber streiten.
Lässt sich wie immer im Fußball drüber streiten, weil es verschiedene Halbzeiten gab, sagen wir es mal so.
Und man sagt ja manchmal dann auch gerne bei solchen Spielen, ja, irgendwie die Mannschaft hat das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, aber wenn man sich so die Chancen in der zweiten Halbzeit anschaut, dann muss man eigentlich sagen, dass die Mannschaft hat das Spiel in beiden Hälften so gesehen verloren, weil es waren mehr als gute Gelegenheiten noch da, das Ding irgendwie zu drehen, sage ich mal.
Ja, tatsächlich. Sehe ich ähnlich wie du. Ich weiß auch immer noch nicht so ganz recht mit mir, wie ich mit der Leistung oder dem Ergebnis, wie ich das einordnen soll. Ehrlich gesagt, ja, die erste Halbzeit fand ich über weite Teile sehr schwach. Gerade die erste halbe Stunde ist der VfB überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Dennoch, wenn man sich, und du hast das gerade angesprochen, dann nochmal die vielen Chancen in der zweiten Halbzeit und für mich, und deswegen bin ich da so ein bisschen am Hadern, hat sich das gar nicht nach so vielen Chancen im Stadion selber angefühlt. Es fühlte sich schon wie ein recht souveräner Auswärtssieg von Drochtersen Assel an. Und dennoch muss man sich vor Augen führen, dass echt noch gute Einschussmöglichkeiten beim VfB dabei waren in der zweiten Halbzeit, die auch insgesamt zumindest vom Ballbesitz und von den Spielanteilen sehr überlegen war. Dazu gibt es eine Szene, über die wir gleich noch länger sprechen müssen in der ersten Halbzeit, die definitiv einen großen Einfluss aufs Spiel genommen hat. Also ja, schwache erste halbe Stunde, nach der man auch wirklich verdient zurücklag, in der man irgendwie das Spiel schon verloren hat und dennoch gab es genug, wie du gerade gesagt hast, genug Gelegenheiten, dann doch noch einen Punkt oder mehr mitzunehmen.
Aber tatsächlich, du hast es angesprochen, die Spielanteile waren ja eigentlich da. Und du sprichst jetzt von einem verdienten Sieg für Drochtersen. Ich sag eher, ja, die Probleme, die sich der VfB da gemacht hat, die waren alle hausgemacht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da wirklich mal ein Angriff gelaufen ist von Drochtersen, der am Ende zum Tor geführt hat, der wirklich komplett ohne individuelle Fehler des VfB, sag ich mal, ausgekommen ist.
Und das würde ich dir schon ein bisschen widersprechen. Ich weiß, wir werden gleich über die drei Tore nochmal kurz im Detail sprechen. Da hast du recht. Da waren teilweise große Fehler auch beim VfB dabei. Dennoch hat auch Drochtersen wirklich in der ersten halben Stunde ein gutes Spiel gemacht, war sehr, sehr aggressiv im Anlaufen, hat den VfB gut unter Druck gesetzt, der dann auch ordentlich Fehler im Spielaufbau gemacht hat. Von daher kann man schon sagen, auch wenn natürlich irgendwo immer Fehler des Gegners dabei waren, aber Drochtersen jetzt mit dem 6. Sieg in Folge hat da schon auch einen starken Eindruck gemacht.
Wir haben es angekündigt im Vorfeld.
Hat sich dann wirklich in der zweiten Halbzeit mit dem 3-1 im Rücken aufs Verteidigen beschränkt. Deswegen hatte man auch, weil es halt ein 2-Tore-Vorsprung war, ehrlich gesagt nie das Gefühl, das kann noch kippen. Chancen waren da. Es hätte ein 2:3 gebraucht, um das Spiel wirklich nochmal spannend zu machen.
Wobei man sagen muss, du sagst es, sie haben sich aufs Verteidigen beschränkt. Ich würde sagen, das haben sie aber gar nicht mal so gut gemacht, denn die Chancen, die der VfB hatte, die sind am Ende nicht im Tor gelandet, weil Drochtersen so gut verteidigt hat, sondern er lag es an der mangelnden Zielgenauigkeit der Oldenburger Spieler.
Das stimmt natürlich auch. Trainer Fuad Gijic hat auch auf der PK angesprochen, so ein bisschen symptomatisch war dann so die letzte Aktion, das war glaube ich in der 93. Minute. Er sprach davon, dann schießen wir nochmal 3 Spieler auf der Linie an. 3 waren es nicht ganz, das war glaube ich eine Chance von Krasnicki, der Torwart hält und im Nachschuss dann, ich meine, es war Raphael Brandt, nochmal auf der Linie geklärt von einem Spieler. Ja, das passte so ein bisschen ins Bild, dass auch diese Doppelriesenchance nicht reingegangen ist.
Und an so einem Tag, da läuft dann gefühlt alles gegen dich. Also das eigene Spiel läuft nicht, der Gegner macht auch gut mit. Dann
lass
kommt noch der Schiedsrichter
anfangen,
dazu.
Bevor wir über den Schiedsrichter, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber wir müssen zumindest...
Mir brennt es unter den, unter den Fingernägeln.
Ja, das kann ich auch verstehen, aber wir müssen erst wirklich über die von dir auch schon angesprochenen Fehler des VfB sprechen, die überhaupt zu diesem Rückstand geführt haben.
Ja, du sprichst dabei wohl von dem schönen Assist von Noah Blume zum
jetzt bist du gemein.
Flügelspieler von Drochtersen. Ja, was heißt denn gemein? Also genau in die Füße. Ja. Also Spielaufbau VfB über die rechte Seite. Blume hat den Ball und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wer es ist, den er da auf der rechten Außenbahn anspielen möchte. Da war auch eigentlich gar nicht so viel Platz. Vielleicht hat er das unterschätzt, dass der Drochtersen-Spieler da noch drankommt, aber der war ja wirklich, also den hat er ihm perfekt in den Fuß gespielt, muss man wirklich sagen.
Ja, möglicherweise eine kurzzeitige Rot-Blau-Schwäche.
Und auch gut möglich. Und dann ging es schnell über die linke Seite, in die Mitte, drin ist das Ding.
Also haarsträubender Ballverlust wirklich, den darf er niemals so spielen, aber das weiß er auch selber. Ja, natürlich besonders bitter für Noah Blume, der jetzt wochenlang eben nicht in der Startelf gestanden hat. Gestern war Leon Deichmann gelb gesperrt und Noah Blume hat in der Innenverteidigung neben Marc Schröder seine Chance bekommen. Und dann kommst du rein. Ich meine, das ist grundsätzlich schon ein erfahrener Spieler. Das heißt, das ist keiner, der jetzt, glaube ich, mega nervös auf den Platz gegangen ist, weil er mal eine Chance bekommen hat. Von daher schon so nicht zu erklären, natürlich aber auch dann starten so ein Spiel für ihn. Das trägst du dann, glaube ich, schon erstmal ein paar Minuten mit dich herum.
Wie man so schön sagt, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Also die erste Viertelstunde war, glaube ich, für ihn echt eine zum Vergessen. Auch beim 0-2 war er jetzt nicht unbeteiligt. Ich glaube, da räumt er seinen Mitspieler Anwar Adam mal richtig schön ab. Also in allerbester, man hätte denken können, er spielt bei Drochtersen, so wie er ihn abgeräumt hat. und dann ist auch eben die
Also man muss schon sagen, da war diesmal der Ball in der Nähe, muss man schon als Einordnung sagen. Der Drochtersen-Spieler schafft es quasi, den Ball kurz vor Blume weiterzuleiten, weiterzuspitzeln und Blume läuft dann in Adam
rein. Er hat so viel Tempo, dass er eben nicht mehr stoppen kann. Ist auch maximal unglücklich.
Genau, darüber kommt der Angriff zustande, Querpass. Dennoch, und da haben wir uns gerade schon mal kurz drüber unterhalten im Vorfeld, zählt dann auch dazu, dass Moritz Göttel, der Stürmer von Drochtersen, da wieder völlig frei
komplett
im
blank,
Tempo steht. Im Zentrum steht. Marc Schröder auf dem ersten Pfosten, Patrick Möschel auf dem zweiten Pfosten. Beide verteidigen letztlich so im Raum, aber keiner ist in der Mitte beim Gegenspieler.
Auch schon beim 1-0. Ich glaube, da habe ich auch im Vorfeld zu dir gesagt, dass ich, klar, haben wir schon drüber gesprochen, muss man auch nicht nochmal erwähnen, eben der Fehler von Blume.
Ja.
Und nichtsdestotrotz springt dem Drochtersen-Stürmer oder Spieler der Ball, also bei der Ballannahme bestimmt 3 Meter nach vorne, 2,5, 3 Meter, was du immer noch so gut verteidigen kannst. Ich glaube, da ist auch Schröder in der Szene einfach ein, zwei Schritte einfach zu weit weg, vielleicht nicht wach genug, wir wissen es ja nicht. Aber,
aber das bestätigt
aber
so ein
das
bisschen.
War eben auch bei der zweiten Szene ja auch so. Und deswegen, klar, kann man über individuelle Fehler von einzelnen Spielern diskutieren, aber am Ende ist es nun mal so, es ist ein Mannschaftssport und da gehört die ganze Mannschaft zu. Und nur weil jemand vielleicht an anderer Stelle einen Fehler macht, heißt das nicht, dass die anderen dann in dieser Fehlerkette nicht dazugehören. Und,
ja, absolut. Aber das sind alles so Dinge, die dafür sprechen und der Meinung bin ich persönlich schon. Fuad hat das auf Nachfrage, hat er mir so ein bisschen widersprochen. Also ich persönlich bin der Meinung, dass ich in den ersten 20, 25 Minuten schon einen anderen VfB gesehen habe im Vergleich zu den Heimspielen davor. Und zwar glaube ich, dass schon diese 0-1 Niederlage in der letzten Woche bei Teutonia Ortensen hat nun mal die letzte kleine theoretische Chance irgendwo genommen, oben nochmal anzugreifen. Das heißt, ja, jetzt beginnt so ein bisschen der Restsaison, die Restsaison, in der es darum geht, irgendwie die Spannung zu halten. Und ich fand, in den ersten 20, 25 Minuten hatte der VfB nicht diese Einstellung, nicht diese Griffigkeit in den Zweikämpfen, nicht die Aggressivität, die er sonst häufig hat, mit der er dann auch häufig zumindest in den Heimspielen dominant war. Man lief oft hinterher, dadurch, dass man eben Fehlpässe sich geleistet hat oder unter Druck gesetzt wurde und den Ball verloren hat. Das war schon echt eine Phase, wo ich gedacht habe, puh, hier ist so ein bisschen die Luft raus am Anfang.
Ja, aber trotzdem.
Das hat sich allerdings dann im Laufe des Spiels, muss man sagen, noch geändert.
Sie haben sich ja gefangen, sie haben dann auch, ich glaube in der 31. war es, den Anschlusstreffer erzielt. Durch Ziereis, der, ja, ich habe zu dir gesagt, Harakiri-Tor, also wie oft der Ball da irgendwie nach links und nach rechts geflogen ist. Am Ende landet er wieder bei Brandt, der sich da irgendwie durchwurschtelt, am Ende den Ball von links, von der Grundlinie aus fast in die Mitte gibt. Ziereis steht perfekt und muss den Fuß einfach nur noch hinhalten.
Ja, schöner langer Pass vorne vorher von Ole Kuiper auf Raphael Brandt. Das war so das Beste an der Aktion, sag ich mal. Und dann ging es so ein bisschen
hin und her
rumgewurschtelt von Raphael Brandt, der dann aber nochmal einen guten Haken schlägt und den Ball in den gefährlichen Raum bringt.
Der Ball geht auch in die Mitte auch nochmal irgendwie durch zwei oder drei Beine durch.
Ziereis muss also minimal vor Gästetorwart Patrick Siebkes irgendwie am Ball gewesen sein und stochert ihn rein.
Und
aber wie es so schön heißt, da muss ein Stürmer stehen.
Da muss ein Stürmer stehen, genau, da muss er das Näschen für haben. Das hatte er in dem Fall.
Haben wir oft kritisiert, dass der VfB solche Tore nicht unbedingt schießt. Von daher muss man jetzt auch dann mal so im Abstaubertor das nicht herunterreden, sondern sagen, da muss er dann sein.
Und mit so einem Anschlusstreffer bist du ja eigentlich, sag ich mal, komplett wieder drin in der Verlosung. Also du bist wieder im Spiel, du hast wieder ein bisschen mehr Tempo drin, mehr Elan drin. Und in genau diese Phase rein kommt dann jetzt die Szene, worüber wir wahrscheinlich jetzt herrlich und treffend drüber diskutieren. Was heißt diskutieren werden? Ich glaube, wir sind diesmal ziemlich, haben eine Meinung auf dem gleichen Nenner.
Ja, ich glaube, 99% der Menschen haben wahrscheinlich eine Meinung auf dem gleichen Nenner. Ja,
selbst
ich muss jetzt schon mal tief Luft holen, um gleich nicht zu laut zu werden.
Ein kleiner Disclaimer im Vorfeld. Wir wollen jetzt hier natürlich kein Schiedsrichter-Bashing betreiben.
Wollen wir nicht.
Aber trotzdem muss man, genauso wie man bei Spielern über die Leistung spricht und wenn sie Schlechtes anprangert, dann muss man das auch bei Schiedsrichtern tun. Der Meinung bin ich und ich finde zum Beispiel auch, dass es in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga, also im Profibereich, viel zu selten gemacht wird. Klar, Schiedsrichter muss man schützen, aber man wird ja wohl drüber diskutieren dürfen, wenn sie verdammt scheiße gepfiffen haben, um es mal so zu sagen.
Und ich bin einer, der ist wirklich auf der Seite. Noch mehr als du wäre ich auf der Seite, die Schiedsrichter eher noch mehr zu schützen. Aber das, was da in der 37. Minute, also da...
Ein vermeintlicher Einwurf sorgt hier für rote Köpfe.
Also Einwurf VfB. Fangen wir vorne an. Ich bin überfordert.
Ich glaube, es ist ein ein langer Ball von rechts quasi.
Nochmal ein langer Ball von Ole Kuiper.
Genau, von rechts quasi so Richtung linke Seite, wenn man so möchte.
Ziemlich zentral.
Ja, aber also quasi die Richtung, es geht nach links.
Ja.
So. Ramay ist es, glaube ich, der im Laufduell den Ball versucht noch zu bekommen, vor dem Torwart von Dochtersen am Ball ist.
Geschätzter und Kollege Patrick Siefkes, den Namen habe ich seit gestern jetzt 37 Mal benutzt, deswegen
wobei er natürlich nichts für den Nicht-Pfiff kann er ja nichts in dem Fall.
Natürlich nicht. Mach weiter.
Und ja. Um das jetzt mal quasi Szene für Szene, Sekunde für Sekunde zu beschreiben. Ramay ist am Ball, spitzelt den Ball weg und wird dann kurz vor dem 16er halblinks aber mal sowas von abgeräumt von einem geschätzten Torwartkollegen.
Ja.
Und dann alle Blicke gehen zum Schiedsrichter und was macht er?
Zeigt mit dem Arm. Macht die Einwurf-Geste.
Einwurf VfB. Und alle
Einwurf für VfB, darum. Ich werde wahnsinnig.
Also rein physikalisch, also, ich glaube, Kilic hat es auch gesagt, kann das doch gar nicht möglich sein, dass es in diese, und selbst wenn er den Ball irgendwie, wenn der Schiedsrichter gedacht hat, wenn der Torwart irgendwie den Ball noch irgendwie ein bisschen drunter tritt und der deshalb ins Seitenaus geht, räumt er ja trotzdem Ramay ab. Und nur weil man, das wissen wir alle, nur weil man vorher am Ball ist, aber dann komplett den Gegner abräumt, heißt das ja nicht, dass es dann kein Foul ist. Und in dem Fall ist es Freistoß und Rot. Es ergibt sich eine ganz andere Spielsituation. Es steht 1-2, der fällige Freistoß, wer weiß, was der ergibt. Das ist natürlich alles hätte, wäre, wenn. Aber nichtsdestotrotz hat der Schiedsrichter, der geschätzte Kollege Marco Schaaf, in dem Fall einfach das Spiel in eine komplett andere Richtung gelenkt. Und
Ja? Ich muss da noch einmal ein bisschen detaillierter, weil ich weiß nicht, wie viele Hörer und Hörerinnen die Szene gesehen haben, die nicht im Stadion waren oder vielleicht im Stadion sie nicht genau gesehen haben. Aber es gibt Szenen, da weiß man wirklich aus 100 Meter Entfernung, so schlau und so klugscheißerisch, wie sich das anhört, weiß man vom Bewegungsablauf, wie das Ganze abgelaufen ist, kann das nur ein Foul gewesen sein. Ja. Es war ganz eindeutig, dass der durchsprintende Ramay den Ball in Richtung Eckfahne weiterspitzelt. Dass er dann volle Kanne umgehauen wird, das hat wirklich auf der Sitzplatztribüne jeder gesehen. Also ich bin wirklich zurückhaltend normalerweise, aber das hat jeder gesehen. Dann auf Einwurf zu entscheiden für den VfB, das geht nicht. Der Torwart von Rochtersen-Assel ist aus seinen 16er rausgesprintet, hat mit dem rechten Fuß ausgeholt. Das heißt, wenn er den Ball getroffen hätte, was der Schiedsrichter ja entschieden hat, kann der den Ball nicht mit rechts aus vollem Lauf rechts hinter sich ins Ausspielen. Ja. Das geht nicht. Und das muss ein Schiedsrichter, selbst wenn er die fehlerhafte Wahrnehmung hat, dass er eventuell der Torwart vorher den Ball gespielt hat, muss er ein Fußballverständnis haben, zu erkennen, dass das nicht geht. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Das macht mich fertig.
Ja, ich frage mich, was sich der Schiedsrichterbeobachter auf der Tribüne nach dem Spiel auf sein Zettelchen geschrieben hat.
Ja, da müssen wir nicht drum rumreden. Der hat natürlich auch geschrieben, dass das ein Fehler war, weil selbst der wird es wahrscheinlich aus 100 Meter Entfernung gesehen haben. Jetzt gibt es heute, wir nehmen immer montags auf, es gibt noch natürlich wunderbare Videoaufnahmen.
Das ist so schön und auch so schöne Standbilder, wo man das so schön sieht.
Ja, und der VfB hat seit dieser Saison, ich kenne ihn nicht persönlich, er nennt sich NFK. K-Same-Symatic, glaube ich, bei Instagram, so ein Imagefilmer, ein Videocreator immer an der Seitenlinie und der hat diese Szene einfach perfekt drauf. Und man, auch wenn das in Zeitlupe ist, erkennt man das auch einfach, es ist so eindeutig, dass Ramay vorher den Ball spielt.
Und nochmal, da braucht man auch keine Standbilder dafür.
Das war zwar in Zeitlupe, aber das war auch in Realgeschwindigkeit so eindeutig, dass Ramay vorher den Ball spielt. Und dann nagelt er den da um. Ich habe mir im Stadion nur die Frage gestellt, ist es jetzt Rot und Freistoß?
Oder gelb und Elfmeter?
Gelb und Elfmeter, weil das war für mich jetzt in der Realen dann nicht ersichtlich. Nach Ansicht der Videobilder, es war halt außerhalb, es wäre dann rote Karte wegen Notbremse und Freistoß für den VfB gewesen. Und dann muss man halt sagen, bei aller kritischen Bewertung der VfB-Leistung ist das ein Schlüsselmoment, definitiv.
Ja, ohne Frage. Und wie es dann so häufig ist, nach so einer Szene, bist du dann vielleicht als Spieler noch ein bisschen mit dem Kopf vielleicht da und ärgerst dich oder was auch immer. Und genau in diese Phase rein fällt dann das 1-3. Auch wieder angesprochen im gesamten Defensivverbund und auch vorher schon vielleicht einfach nicht konsequent genug. Vielleicht magst du ja nochmal erklären, wie das quasi entscheidende Tor dann am Ende gefallen ist.
Jetzt muss ich erstmal wieder runterkühlen. Mir ist schon ganz warm geworden.
Ich bringe dir ein kaltes Handtuch.
Ja, sprichwörtlich runtergekühlt, dann Rochtersen mit dem 3-1. Das ist jetzt wieder dann die nüchterne, sachliche Betrachtung. Da sieht der VfB wirklich wieder ganz schwach aus. In dem Fall hat, glaube ich, Anwar Adam den entscheidenden Zweikampf erstmal vor dem ersten Torschuss verloren. Ich glaube, es war wieder Göttel, der geschossen hat. Peitzmeier hält den Ball noch ganz gut, kann ihn aber nur so seitlich abklatschen. Und Schmiederer war es dann, glaube ich, der Abstaub zum 3-1. Auch da im Vergleich zu Schröder und Möschel, die in der Richtung zumindest standen, einfach gedankenschneller. Natürlich bei diesen Abstaubern hat meistens der Stürmer einen Vorteil.
Klar, du hast ja den Bewegungsablauf nach vorne,
genau,
im Gegensatz zum Verteidiger.
Dennoch kann man sagen, als Abwehrspieler auch immer durchlaufen Richtung Torwart bei gegnerischen Torschüssen und wach sein für mögliche Abpraller. Das passte so ein bisschen ins Bild, dass die VfB-Defensive einfach in der ersten Halbzeit insgesamt häufig einen Schritt zu spät war, nicht so wach, nicht so aggressiv, wie wir es zumindest in den Heimspielen, es gibt ja eine große Heim-Auswärts-Diskrepanz in dieser Saison, bis jetzt gewohnt waren.
Ja, also wie ich quasi zwischendrin ja mal gesagt hatte, an dem Tag hat überhaupt nichts gepasst. Alles ist gegen einen oder in dem Fall gegen den VfB gelaufen. Sowohl die eigene Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, dann kommt natürlich noch, ich weiß nicht, war das Lothar Matthäus, der gesagt hat, wenn man kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu. Also
stellst du mich jetzt gerade auf die Probe, ehrlich gesagt?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wer es war. Wahrscheinlich irgendein anderer sehr eloquenter Fußballer aus den 80er oder 90ern, wann das war. Ja, also da ist echt alles schief gelaufen, was schief laufen gehen hätte können.
Ja, das ist bei dir jetzt auch gerade alles schief gelaufen, was hätte schief laufen können.
Ja, Tatsache. ja, wenn wir vielleicht nochmal kurz über die Chancen, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, reden wollen in der zweiten Halbzeit. Ja, ich glaube 61. oder 60. Minute war es Raphael Brandt, der vor allem in der zweiten Hälfte viel über seine, ja auch eigentlich schon in der ersten Hälfte, Ende der ersten Hälfte ja auch viel über seine Seite ging.
Ja, aber auf jeden Fall aktiv, nicht immer glücklich, aber sehr aktiv, ja.
Ja, genau. Beschreibt es perfekt. hast du sehr schön gesagt.
Ja, er hatte einfach viele Szenen, viele Aktionen. Die waren jetzt nicht immer dann bis zum Ende effektiv, aber er war auf jeden Fall, würde ich sagen, der auffälligste Oldenburger in der Offensive.
Ja, und auch ein paar Minuten später dann eine Szene, wo wir auch spontan gesagt haben, okay, das sah nach einem potenziellen Elfmeter aus, aber es hat sich irgendwie niemand so wirklich beschwert auf dem Platz. Also auch Raphael Brandt, der selber also in der Szene vermeintlich gefault worden ist, der hat jetzt nicht den Anschein gemacht, da irgendwie großartig sich zu beschweren. Andererseits hat man dann nach dem Spiel auch von einigen VfB-Spielern gehört, das war ein Elfer. Mhm.
Ja, die Szene fällt mir jetzt zum Beispiel viel, viel schwerer zu bewerten. Das war wesentlich nicht so eindeutig.
Also wenn, dann war es so ein klassisches quasi auf den Fuß steigen und der Schiri hat es nicht gesehen. Mhm. Und
66. Minute, danach hat noch Christopher Buchmann aufs Tor geschossen zu zentral.
Genau.
Ja, Raphael Brandt hat sich nicht sehr lange oder fast überhaupt nicht beschwert. Das ist für mich so ein Indiz, dass es vielleicht nicht so viel war. Aber schwer einzuschätzen.
Und gerade dann, ich glaube in den letzten 5 bis 10 Minuten, also wie viele Chancen der VfB da hatte und teilweise auch wirklich hier Hochkaräter, wenn man so möchte. Ganz am Ende auch nochmal Linus Schäfer, der da eine weite Hereingabe quasi an den zweiten Pfosten an der Grundlinie komplett vorbeisemmelt. Du sagst zwar in dem Moment
ans Außennetz schießt, aber wenn er ihn richtig trifft, geht er definitiv ins Tor. Dazu, das war jetzt glaube ich schon in der Nachspielzeit,
genau.
88. Minute gab es noch einen Kopfball von Patrick Möschel an den Pfosten.
Exakt.
Ja, es stärkt nochmal meine Meinung. Ich hatte im Stadion nicht das Gefühl, dass der VfB wirklich eng dran ist, das Spiel nochmal auszugleichen oder in die Nähe eines Ausgleichs zu kommen. Und dennoch, die Chancen waren da, definitiv. Ja,
am Ende des Tages irgendwie ein komisches Gefühl, ein komisches Ergebnis, weil man irgendwie so denkt, ja gut, einerseits vielleicht gerechtfertigt das 1-3, andererseits wäre vielleicht doch irgendwie mehr drin gewesen. Also da muss jetzt wahrscheinlich dann jeder draus machen, aus dem Ergebnis machen, wie er selber damit leben kann. Am Ende ist es eine Niederlage, keine Punkte geholt, man tritt weiter auf der Stelle.
Was ich noch ein bisschen recht auffällig fand, zumindest in der zweiten Halbzeit dann mit der Einwechslung von Max Wegner und Lino Schäfer, die beide erstmal auf der nagelneuen Bank gesessen hat im Marschwegstadion, die kurz vor dem Spiel aufgestellt wurde, fand ich schon, dass das zwei Aktivposten waren, nachdem sie reingekommen sind. Jetzt die Frage, hängt das so ein bisschen mit dem Spielverlauf zusammen, dass der VfB einfach eine überlegene zweite Halbzeit gegen einen defensiveren Gegner gespielt hat. Dennoch lässt sich festhalten, dass die beiden auf jeden Fall, ich glaube, die sind in der 55. Minute ungefähr gekommen, einen guten Eindruck gemacht haben. Sind ja auch zwei, die eigentlich in jedem Spiel für die Startelf in Frage kommen. Von daher bin ich da mal gespannt, wie das dann am Sonntag bei Holstein Kiel 2 aussieht.
Ein bisschen überrascht und auch interessant war, dass Kniestock ja nicht in der Startelf stand.
Ja, war ich auch überrascht.
Also da hat man jetzt nicht wirklich mit gerechnet, weil...
Genau, hatte auch keine weiteren, also jetzt keine Gründe wie angeschlagen, krank oder irgendwas. Nee. Wurde auch eingewechselt, ist eine Entscheidung gewesen vom Trainer. Tatsächlich so der Dauerbrenner, der eigentlich immer spielt, wenn er fit ist.
Also Meinst du, dass es könnte sowas sein, wie Kilic ja auch über Lobongo mal gesagt hat?
Ich habe tatsächlich das Wort, bevor du das aussprichst, das Wort Denkzettel im Kopf gehabt.
Ja, so eine Art Denkzettel oder Denkpause. Ich wüsste natürlich jetzt nicht, also wir wissen ja jetzt nicht, was sich unter der Woche tagtäglich genau. da im Training abspielt, ja. aber ist ja gut möglich, dass sowas mal passiert. Wir wollen jetzt hier nichts mutmaßen, aber es ist eben einfach komisch, weil du eben sagst, Dauerbrenner, nicht verletzt, keine Gefahr von Sperre oder sonst was. Ja. Also ja, ein bisschen... Für fragende Blicke hat er schon gesorgt. Ich denke, nicht nur bei uns.
Genau.
Aber er wird seine Gründe gehabt haben. Vielleicht war es ja auch taktisch. Kann ja auch sein, dass er vielleicht in dem Fall einfach Möschel in gewisser Weise in bestimmten Dingen vorne gesehen hat, die in dem Spiel vielleicht eher als wichtiger erachtet hat. Wir wissen es nicht. Wir sind selber keine Trainer.
Ja, wobei grundsätzlich Möschel ist jetzt nicht der erste Ersatz für Nico Kniestock. Ne? Normalerweise stehen die beide auf dem Platz. Also, dass Möschel dann links hinten spielt und Kniestock nicht. Ist interessant. Natürlich Anuar Adam als Winterzugang. Rechte Viererkette hat sich ziemlich festgespielt. Macht auch einen guten Eindruck. Spielt so seinen Stiefel, ist aggressiv in den Zweikämpfen und ist bis jetzt auch auf jeden Fall ein Transfer, der sich gelohnt hat. Spielt natürlich damit irgendwie auf der Möschel-Position zumindest, wo Patrick Möschel meistens spielt. Ist interessant zu beobachten, wie das dann in den nächsten Wochen weitergeht. Ich persönlich glaube allerdings nicht, dass Nico Kniestock dauerhaft auf der Bank sitzen wird.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Du hast es ja auch bereits angesprochen mit der Diskrepanz zwischen Heim und Auswärts. Euch nochmal kurz zu sagen, der VfB ist jetzt Achter. Mittlerweile 24 Spiele, 37 Punkte, 20 Punkte weg von der Tabellenspitze. Also wir können mittlerweile schon ein bisschen realistisch sein, dass alle sich nächste Saison auf Regionalliga-Fußball einstellen hier in Oldenburg. Und da
die konkreten Pläne dafür können spätestens jetzt beginnen.
Genau, die konkreten Pläne können jetzt dafür beginnen. Und eben die angesprochene Diskrepanz, wenn du eben auswärts, sag ich mal, so schwach bist und dann auch noch anfängst, Heimspiele zu verlieren, dann kann das nichts werden. 10 Punkte in 11 Spielen nur auswärts, nur 2 Siege in der Auswärtstabelle auf Platz 14.
Ja,
das sieht nicht gut aus, aber...
Das muss man mal kurz festhalten. Mit dem Kader, mit den Möglichkeiten, die Auswärtsbilanz ist wirklich, wirklich, wirklich schwach. Da gibt's auch nichts schön zu reden. Wenn man am Ende nochmal ein großes Fazit zieht, dann ist das der Bereich, in dem sich der VfB deutlich in der nächsten Saison steigern muss, wieder oben mitspielen.
Das Aber war auch jetzt gar nicht unbedingt darauf bezogen, sondern auf die Gesamtsituation. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass die ganze Sache vielleicht ja auch was Gutes haben kann. Du hast es eben schon ein bisschen gesagt. Man kann sich jetzt schon mal anfangen, darauf einzustellen, dass man nächste Saison Regionalliga wahrscheinlich spielt zu 99,999%. Sehr schön.
Immerhin habe ich übrigens, kurzer Rückblick auf die letzte Folge, mit dem Auswärtssieg von Hannover 96-2 in Norderstedt nicht falsch gelegen, als ich gesagt habe, 100%.
Sehr schön.
Wobei Norderstedt dann danach den Trainer gewechselt und jetzt direkt 2-0 in Jeddelo gewonnen. Also da gab es den berühmten Effekt.
Trainerwechsel-Effekt, ja. Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Du wolltest auch die Planungssicherheit.
Genau, auch wenn das wahrscheinlich... von offizieller Seite und gerade als Trainer oder als Spieler versuchst du ja immer noch, du hast gesagt, auch die Spannung hochzuhalten.
Ja.
Mal sehen, wie sie das jetzt schaffen. Sie können planen, sie können vielleicht auch kadertechnisch schon mal anfangen zu planen für nächste Saison, weil ich bin gespannt, wie sie, ob und inwiefern sich der Kader zusammenhalten lässt. Wir sprechen da mit Sicherheit auch die nächsten Wochen nochmal drüber, wir zwei, weil einige Kandidaten dabei sind, über die wir beide auch gesagt haben, das sind bestimmt Spieler, die auch der ein oder andere Drittligist vielleicht mal im Auge hat oder da mal einen Scout hinschickt oder mal anklopft. Nennen wir jetzt keine Namen. Ich denke, das wird euch bekannt sein, welche Spieler wir da meinen.
Vor allen Dingen, ich finde, du hast das gerade schon richtig gesagt, ich finde, wir machen mal, eine der nächsten Folgen wird so ein ganz großer Kaderblock mal. Dann gehen wir mal die Situation der einzelnen Spieler durch und gucken, wer hat überhaupt noch Vertrag, wessen Vertrag läuft am Saisonende aus? Ganz genau weiß man das beim VfB ja immer nicht. Dennoch gibt es da Angaben, zum Beispiel bei transfermarkt.de, die ja auch immer eng mit Beratern irgendwo verknüpft sind. Den Blog, den machen wir mal in einer der nächsten Folgen, das ist auf jeden Fall spannend. Wie du sagst, wenn man es positiv sehen soll, diese Planungssicherheit hatte der VfB die letzten 2 Jahre immer sehr spät. Das heißt, vor dem Drittliga-Aufstieg quasi erst mit der gewonnenen Relegation wusste man dritte Liga. Und in der letzten Saison in der dritten Liga ist man ja konkret erst am vorletzten Spieltag abgestiegen. Das heißt, da musste man sich relativ früh, relativ spät entscheiden, wo geht's hin mit den Spielern. Das kann man wirklich jetzt, und das werden die Verantwortlichen, wie wir sie kennen, schon längst wahrscheinlich im März begonnen haben und jetzt in den nächsten Wochen fortführen, ja, Gedanken machen, wie der Kader für die nächste Saison aussehen soll.
Und je nachdem, wie es läuft, auch die nächsten Wochen, also ich meine, man weiß ja nie, was passiert oder was passieren kann, gerade im Fußball, aber wird dann auch vielleicht spannend zu sehen sein, wie so eine Kilic-Truppe dann aussieht, wenn er mal eine ganze Vorbereitung mit dir hat und auch vielleicht selber nochmal mehr auf Transfers zum Beispiel.
Genau, auch der Einfluss auf Transfers.
Nicht einwirken kann, ne? Mitwirken kann. Stichwort Ramay, den er ja quasi mitgebracht hat, sozusagen. Sein, wie hast du es gesagt, so also schön, sein Ziehsohn aus Aachener Zeiten.
Ich weiß das nicht, es stand so in den Aachener Medien zu lesen.
Ne? Aber von zudem spannend zu sehen. Und er, der ja auch, wie wir jetzt in den letzten Spielen ja oder in den vergangenen Spielen ja gesehen haben, auch eine super Rolle spielt beim VfB. Ja, aber da wollen wir jetzt gar nicht zu sehr...
Genau, da gehen wir nochmal ins Detail.
Ja, da gehen wir auf jeden Fall nochmal in den nächsten Wochen ins Detail. Auf jeden Fall
somit die spannendste Frage, die sich jetzt so in den nächsten Wochen der Restsaison ergibt, ne? Weil ja, sportlich geht's halt jetzt wirklich nur noch um die Platzierung. Wird man 5., 6., 7., 8., 9., 10.? Da kann man sich sicherlich nochmal irgendwie intern Ziele setzen. Wir wollen 5. werden oder was weiß ich, aber ja... Die Saison ist da grundsätzlich gelaufen. Da geht es jetzt nur noch für die Spieler darum, sich anzubieten.
Und gerade weil das Sportliche jetzt vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund rückt, gab es jetzt zuletzt ein ganz großes Thema, was rund um den VfB Oldenburg, was mit Sicherheit auch euch da draußen beschäftigt hat. Und zwar die Berichterstattung über Oldenburger Hooligans, im Speziellen auch über eine Einzelperson. Lars, vielleicht magst du uns da nochmal kurz mitnehmen, worum es da genau geht.
Ja, grundsätzlich hat unser Kollege Arne Jürgens ausführlich in dem Bereich Fanszene, Hooligans recherchiert. Der ist da auch grundsätzlich schon länger dran, auch über Atlas Delmhorst hat er schon verschiedene Berichte geschrieben. Es gab grundsätzlich eine Auskunft des niedersächsischen Innenministeriums, dass es inzwischen 15 gewaltsuchende Fans im Umfeld des VfB Oldenburg gibt. Eng verbunden ist diese ansteigende Zahl höchstwahrscheinlich mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Arne hat da sehr umfassend recherchiert und hat auch dann jetzt über einen mutmaßlichen Kopf dieser Hooligans geschrieben. Und wir beide waren da nicht aktiv beteiligt, aber man kann sagen, dass diese Berichterstattung definitiv für viel Aufsehen
gesorgt hat. Für viel Wirbel, für viel Aufsehen gesorgt hat. Es gab Zustimmung, aber natürlich auch Kritik. Es gab Menschen, die nicht damit einverstanden waren, wie eben der Kopf dieser Hooligan-Gruppe in dem Artikel dargestellt wurde. Genauso gab es aber natürlich auch Zustimmung von Leuten, die gesagt haben, endlich wird sowas mal öffentlich gemacht. Arne selber hat sich dann auch nochmal zu der ganzen Thematik geäußert. Und wir nehmen euch da mal mit und hier ist das, was er dazu zu sagen hat.
Moin zusammen, herzlich willkommen bei Kurz vor 8, unserem neuen Videoformat. Wir schauen heute wieder auf zwei Themen, die unsere Leserinnen und Leser bewegt haben in dieser Woche. Und wir werfen wieder einen Blick hinter die Kulissen der Redaktion. Mein erster Gast heute ist Arne Jürgens. Arne hat recherchiert zur Hooligan-Szene beim VfB Oldenburg. Arne, was unterscheidet Hooligans von anderen Fans?
Ja, also da gibt es ja verschiedene Klassifizierungen, die man da heranziehen kann. Eine der wichtigsten ist auf jeden Fall, dass man die Hooligans einordnet. Wenn man sich da ins Innenministerium hält, sind es Fans der Kategorie C, also sogenannte gewaltsuchende Fans. Das sind Fans, die wirklich auch neben dem Fußball, für die Fußball sogar manchmal eine Nebensache ist, sondern die da sind, um halt Gewalt zu suchen, die sich beispielsweise außerhalb des Stadions dann mit anderen Hooligan-Truppen verabreden, zu sogenannten Acker-Matches, wo sie sich dann prügeln. Mhm. Und das ist wirklich dann das Ziel dieser Szene. Eine andere Gruppierung, die ganz wichtig ist, sind die Ultras, die unbedingt davon abgegrenzt werden müssen, weil Ultras sind Fans, die den Support bringen im Stadion. Mhm. Ja, die fallen ab und zu unangenehm auf, vielleicht mal durch Pyrotechnik und so weiter und so fort, gehören aber nicht zu dieser Hooligan-Bewegung, weil sie halt auch für keine Gewalt im Stadion sorgen. Und dann gibt es natürlich noch eine große Gruppe von, ich würde mal sagen, einfach gewöhnlichen, normalen Fans, Gelegenheitsfans, Familien und so weiter und so fort.
Welche Bedeutung hat die Hooligan-Szene beim VfB? Ist sie groß?
Genau, also die Hooligan-Szene kann man ziemlich gut einordnen, auch zahlenmäßig. Also es sind 15 Personen, die der ganz klar zugeordnet werden. Man muss aber natürlich auch immer sehen, dass das Umfeld ja auch ein bisschen größer ist. Aber bei 15 Personen ist es klar definiert, das sind Fans der Kategorie C. Und natürlich haben diese Fans auch eine gewisse Art von Einfluss, gerade in der Drittligasaison, wo das mediale Interesse größer wurde, wo auch die gegnerischen Mannschaften natürlich sehr viel attraktiver waren, weil viele Traditionsvereine in der dritten Liga spielen. Da ist die Zahl der Hooligans hochgegangen. Und man hat auch gemerkt, dass die Hooligans versuchen, im Vereinsumfeld wieder mehr zu sagen.
Der Kopf der Hooligan-Gruppe in Oldenburg ist denn der Szene kein Unbekannter?
Genau, so ist es. Also der Kopf der Hooligan-Szene ist auch schon lange dabei, also hat schon vor vielen Jahren hier versucht, diese Strukturen aufzubauen. Auch familiär ist das begründet, also auch sein Vater war schon in der Szene hier in Oldenburg aktiv. Und er hat halt über mehrere Jahre, man kann ihn da schon als führende Figur ausmachen, die da auch ganz viel versammelt hat.
Wie hast du recherchiert für deine Beiträge?
Ja, also es ist ja so, wir recherchieren ja immer ganz vielschichtig auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Zum einen ist dann natürlich, sind da Behörden zu nennen, wie die Polizei, wie die Gerichte, also die Justiz. Zum anderen natürlich der Verein selbst, die Vereinsgremien, der Geschäftsführer, mit dem wir darüber gesprochen haben, über dieses Problem. Und dann geht es natürlich ja in die Recherche rein, also ins Eingemachte, sage ich mal. Man versucht, sich in der Szene umzuhören, man versucht, von Fans da Sachen zu hören und knüpft da ganz viele verschiedene Stellen an.
Deine Beiträge haben eine lebhafte Debatte im Internet ausgelöst. Ein Vorwurf, der gegen uns als Redaktion erhoben wird, ist, dass diese kleine Hooligan-Szene eigentlich nichts mit den VfB-Fans zu tun habe und dass der Verein sich klar von ihnen distanziere. Was entgegnest du?
Ja, also ich finde es wichtig, erstmal klar zu machen, dass Hooligans ein Problem sind. Also ich würde es blauäugig finden, wenn man einfach sagt, das ist nur eine kleine Gruppe, mit der haben wir nichts zu tun. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass bei den Baskets, die glaube doppelt so viele Zuschauer haben wie die Fußballer, 15 Hooligans regelmäßig in der Arena wären, ich kann mir vorstellen, dass der Aufschrei da groß wäre. Mhm. Warum das beim Fußball jetzt nicht erfolgt, ist, glaube ich, weil viele das ein bisschen durcheinander bekommen. Nämlich damit sind natürlich nicht die Ultraszene gemeint, sind nicht die Supporter gemeint. Ja, also wir sprechen da nicht von dem Verein an und für sich, sondern wir sprechen von einer problematischen Gruppe. Und es ist immer so, wenn man eine problematische Gruppe hat, die Raum einnimmt, kann die natürlich auch weitere Mitglieder rekrutieren. Dieser Problematik wollen wir halt damit begegnen, indem wir mit dem Finger drauf zeigen und sagen, was sind das für Leute? Was ist das Problem an denen? Ja, und warum muss man da vielleicht auch gegen was unternehmen?
Ein Thema, das in der Stadt gerade ziemlich polarisiert, ist die Frage, ob ein neues Fußballstadion gebaut werden soll in Oldenburg. Jetzt bringen einige Menschen deine Recherche und deine Beiträge in Verbindung mit genau der Frage des Stadionbaus und werfen uns vor, den Stadiongegnern mit den Beiträgen in die Hände zu spielen.
Erstmal ist diese Recherche völlig losgelöst von der Stadionfrage. Es ist natürlich, es mag den Eindruck erwecken, weil die Entscheidung steht in einem Monat an, dann entscheiden die Ratsgremien darüber. Wir haben die Recherche jetzt veröffentlicht. Kann man fragen, warum zu jetzigen Zeitpunkt? Das ist nichts, was wir zurückhalten. Das ist ganz einfach so. Das war ausrecherchiert. Das Letzte, was wir tun, ist den Protagonisten damit zu konfrontieren mit unseren Recherchen. Er hat da leider nicht drauf geantwortet. Er hätte auch die Möglichkeit gehabt, da nochmal Stellung zu beziehen. Das hat er nicht getan. Damit ist die Recherche abgeschlossen. So, und dann ist nicht unsere Aufgabe, darauf zu warten, dass irgendwelche anderen politischen Prozesse passieren, sondern wir machen natürlich das, was wir an Nachrichten haben, veröffentlichen wir. Und was man auch da entgegenhalten muss, ist natürlich, dass die Hooligans an und für sich ja nichts mit der Stadionfrage zu tun haben. Eher im Gegenteil. Ich habe mich da auch in der Fanszene umgehört. Ich habe da auch mit der Oldenburger Faninitiative noch gestern Abend drüber gesprochen. Die sagen ganz klar, wenn man die Hooligans als großes Problem sieht, dann ist gerade ein neues Stadion die Lösung, weil das aktuelle Marschwegstadion gar nicht die Gegebenheiten bringt, um alle Gesellschaftsschichten aus Oldenburg da zu versammeln.
Das war ein Ausschnitt aus unserem neuen MBZ-Videoformat kurz vor 8, in dem er einfach der Arne nochmal Stellung zu seiner Recherche genommen hat. ja, wir wollen es an dieser Stelle dabei belassen, weil wir einfach selbst da nicht direkt beteiligt waren. Jeder von euch kann sich bei seinen Worten nochmal ein Bild davon machen. Und natürlich auf NBZ Online die verschiedenen Artikel lesen. Da ist heute auch ein dritter Teil quasi so seiner kleinen Berichterstattungsserie erschienen, in dem Arne nochmal mit den beiden Sprechern der Oldenburger Faninitiative UFI gesprochen hat, die sich auch von der Hooligan-Szene grundsätzlich distanzieren und die nebenbei, wie ich finde, noch recht clever ein bisschen Werbung für ein neues Stadion in Oldenburg machen, indem sie sagen, ja, dass in so einer neuen, durchdachteren Arena auch das Thema Sicherheit etc. Besser planbar ist und so weiter. Lest es euch selbst durch. Wir können nur sagen, hat sehr, sehr viel Feedback hier im Haus ausgelöst, bei uns in den sozialen Medien etc. Spannende Sache. Definitiv ist es für uns als Zeitung wichtig, Verein und Vereinsleben von allen Seiten zu beleuchten und da gehört sowas dann eben auch mal dazu.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Sportlich geht es für den VfB am Sonntag gegen die Reserve von Holstein Kiel weiter, die sich ja nicht nur wegen der nicht eingereichten Drittliga-Lizenz ja aus dem, sag ich mal, Meisterschaftsrennen verabschiedet haben.
Ja, am hat sich der VfB ja auch, da haben sie was gemeinsam.
Exakt, am Ostersamstag geht es dann gegen den TSV Havelse.
Havelse,
habe ich schon wieder.
Du hast das schon mal gesagt darum.
Schlimm. Ich entschuldige mich. Gegen den TSV Havelse und dann am 6. April wieder zu Hause gegen den Bremer SV. Ich denke mal, wir hoffen alle, dass das Heimspiel dann deutlich erfolgreicher abläuft als jetzt der Auftritt gegen Trochtersen Assel.
Absolut. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder für euch da. Dann, Sarum, mal wieder ohne dich, sondern ich habe mir einen VfB-Gast eingeladen. Will noch nicht versprechen, wer es wird, aber wir haben auf jeden Fall dann wieder einen Gast vom VfB da. Die nächste Folge wird also am kommenden Dienstag erscheinen, wie ihr das kennt. Ja, und ansonsten wisst ihr, abonniert uns bei der Plattform eures Vertrauens, gebt uns Feedback, ansonsten bei red.sport@nwzmedien.de. Wir freuen uns da über alle möglichen Rückmeldungen und ansonsten würde ich sagen, darum haben wir es für heute. Ne?
Bleibt sportlich, bis dahin, ciao.
Ciao.